Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Themeninvestments, wie viele Megatrends verträgt ein Fonds? Mein Gast und Gesprächspartner für die heutige Episode ist Christoph Braun, Equity Investment Director der Capital Group und mir jetzt aus Luxemburg zugeschaltet. Guten Tag, Christoph.
Hallo, Paul. Hallo.
Ja, Christoph, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit mir mal ein Thema besprichst, das wir auch bereits einige Male bei uns auf der Vorplattform in Webinaren, aber auch in Podcasts adressiert haben, nämlich Themeninvestments. Und wir haben ja im Vorfeld vereinbart, dass wir uns auf die sogenannten Wachstumsthemen Megatrends fokussieren werden, bevor wir diese dann auch in den Fondskontext einordnen. Könntest du mir und den Zuhörern nochmal mitteilen, was denn eigentlich einen Trend zu einem Megatrend macht und wie man in Ihrem oder in deinem Haus Capital Group Megatrends definiert?
Ja, kann ich ganz gerne. Ich glaube, es gibt, auch da gibt es wieder kein richtig, kein falsch. Ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Interpretationen und auch Definitionen von sogenannten Megatrends. Das ist natürlich heute ein Buzzword. Für mich persönlich hat das Wort, wenn ich jetzt an Trend denke, etwas Kurzlebiges, etwas, was kommt und dann auch mittelfristig wieder verschwindet. Bei der Capital Group zum Beispiel sprechen wir daher lieber von langfristigen Wachstumsthemen, in die wir nachhaltig investieren können und bestenfalls über mehrere Jahrzehnte. Die Capital Group kennen, wissen auch, dass wir vor allem langfristig in Unternehmen investieren und diese Themen gibt es auch nicht erst seit dem 21. Jahrhundert, auch wenn sie jetzt in aller Munde sind. Ganz im Gegenteil, es hat sie immer schon gegeben und meistens bauen sie sich auch über Dekaden aufeinander auf. So wie die industrielle Revolution in den letzten 200 Jahren zum Beispiel von Mechanik, Dampfmaschinen und Wasserkraft, der Massenproduktion im 19. Jahrhundert, dann gefolgt von IT und Automatisierung bis hin zur vierten industriellen Revolution, dem heutigen Cloud Computing. Das heißt, das wären schon mal alles auch vergangene Megatrends gewesen, um nochmal beim Buzzword Megatrend zu bleiben. Meistens, und ich glaube, das ist sehr wichtig, handelt es sich um mächtige, wenn Sie mich jetzt nach dieser Definition fragen, um mächtige transformative Kräfte, die durchaus das Potenzial haben, die globale Wirtschaft, ganze Geschäftsmodelle sowie unsere Gesellschaft zu verändern und somit auch unsere Lebensweise. Das sind für mich Megatrends, Megathemen oder Anlagethemen, die langfristig nachhaltig sind. Ich denke da zum Beispiel an Elektrizität, ich denke ans Auto oder heute auch ans Internet. Das heißt, für uns handelt es sich bei der Capital Group vor allem um strukturelle Veränderungen, die langfristiger Natur sind und irreversible Folgen für die Welt um uns herum haben. Dazu kommt auch, dass die Interkonnektivität, wenn ich mir die Megatrends von heute anschaue, die die Welt heute charakterisiert oder charakterisieren, bedeutet, dass viele Anlagethemen, für die wir uns heute interessieren, nicht in Isolation existieren und somit auch das Kollidieren und sich über oder über sich über sich überschneiden, Entschuldigung, wieder jederzeit neue spannende Anlagechancen eben dadurch auch entstehen, weil eben sich aus einem Thema, aus einem Megatrend oft schon der nächste Megatrend entwickelt, entstehen kann.
Du hast gerade schon angesprochen, diese Wachstumsthemen, wie ihr sie definiert. Cloud Computing hattest du genannt. Es ist ja meistens auch an der Börse immer so, dass es wichtig ist, die Themen frühzeitig zu erkennen, um sie dann auch dementsprechend zu adressieren. Welche Themen sind denn jetzt die Themen, die in der Zukunft relevant sind und die in einem Fonds letztendlich dann auch adressiert werden sollten?
Ja, das ist natürlich die Frage der Frage. Ich glaube, bei der Capital Group befassen wir uns grundsätzlich sehr intensiv mit der Zukunft, denn als Anleger ist es für uns extrem wichtig zu verstehen, wie die Welt im Jahr 2030 zum Beispiel und natürlich dann auch darüber hinaus, wenn wir von der Zukunft reden, aussehen wird. Vor allem auch, weil sich unsere Kunden sich das von uns erwarten. Das mag Natürlich, wenn wir jetzt von Themen der Zukunft reden, das mag für den einen oder anderen Zuhörer nach Science Fiction klingen, aber das heißt ohne natürlich auch, dass ohne langfristige Prognosen es eigentlich gar nicht mehr geht. Dazu kommt auch, dass eben die Covid-Pandemie, wenn ich jetzt nochmal zurückschaue, unsere Gesellschaft in vielen Hinsichten ermutigt, teilweise sogar zwingt, bereits heute auf die Trends der Zukunft vorzugreifen, was nicht unbedingt von Nachteil sein muss, sage ich Anlegern immer. Vor allem, wenn es darum geht, sich von neuen Innovationen und den Anlagechancen, die es mit sich bringt, inspirieren zu lassen. Aber um auf deine Frage zu antworten, Paul, welche Themen in Zukunft relevant sein dürfen, so haben wir, ich glaube, vor 2 Jahren die für uns als Anleger 10 aufregendsten und in einigen Fällen lebensverändernden Entwicklungen hervorgehoben, die durch unsere globalen Forschungsbemühungen aufgedeckt wurden. Ich glaube, die Präsentation finden Sie auch auf unserer Webseite, falls Sie sich dafür interessieren sollten. Aber für mich waren in diesen 10 Themen waren es vor allem Themen wie der Gesundheitssektor mit Fernüberwachungsgeräten. Ich glaube, das hat die Pandemie ganz klar gezeigt und einer besseren Präventionsmedizin für Patienten. Das ist schon mal der Block Healthcare. Aber auch schnellere und noch sichere digitale Zahlungsmethoden. Hier ist das Potenzial, wenn man sich das anschaut, enorm. Wenn man überlegt, dass auch nach der Pandemie immer noch fast 3/4 aller Transaktionen weltweit mit Barmittel getätigt werden. Dann kommen natürlich auch in diesen 10 Themen, die wir als Unternehmen für die Zukunft definiert haben, kommen Umweltthemen. Und wie erneuerbare Energien die Welt in Zukunft mit Strom versorgen werden. Ich glaube, das ist ein sehr aktuelles Thema, wenn man sich anschaut, was gerade passiert. Und dann natürlich das ganze Ökosystem rund um die Halbleiterindustrie und viele neue tragbare Technologien, die Grenzen der Realität auch weiterhin verwischen werden. Ich glaube, da werden auch dann wieder, und die Innovation entwickelt sich ja sehr, sehr schnell weiter, rasend schnell weiter, da werden auch in den nächsten Jahren nochmal neue Megatrends, Megathemen entstehen, die wir vielleicht heute so noch nicht auf dem Radar haben. Das heißt, auch da muss man sich immer wieder auf neue Sachen und Themen einstellen können.
Der Podcast lautet ja auch Vorgedanken, alles zum Thema Investmentfonds. Du hast gerade auch schon mal den Sektor, die Branche Healthcare angesprochen. Es gibt ja auch hin und wieder oder einige Themenfonds, die zum Beispiel auch solche Megatrends adressieren, wie zum Beispiel, habe ich gelesen in der Vorbereitung, Metaverse ETF. Für welchen Kunden ist denn jetzt sowas oder so ein Themenfonds gedacht, konzipiert? Kann sowas attraktiv auch für den Kunden sein oder steckt da zu viel Spezialisierung drin?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, aktive und passive Themenfonds sind sicherlich sehr gefragt seit einigen Jahren. Nicht zuletzt, weil es hilft, eine Geschichte zu erzählen, indem man ganz spezifische Themenfeldern, wie jetzt zum Beispiel, du hast Metaverse-ETFs erwähnt, hervorzuheben. Das kommt natürlich bei sehr vielen Anlegern gut an. Wenn man sich das aber jetzt anschaut, weltweit waren per Ende 2021 über 200 Milliarden US-Dollar in aktiv und passiv verwalteten Themenfonds. Das zeigt eigentlich, wie interessant diese Themenfonds sind. Oft werden diese Art von, wenn ich mir jetzt anschaue, wo die eingesetzt werden, werden diese Art von Anlagemöglichkeiten genutzt, um sogenannte Satellite-Investments aufzubauen, die es dem Anleger erlauben, ein oft ganz gezieltes und auch konzentriertes Exposure in einem Unternehmensbereich oder in einer Branche zu haben. Meistens sind es Bereiche, die hohes Wachstum versprechen, was natürlich für ein Anlegerprofil mit einer eher höheren Risikobereitschaft interessant sein kann. Davon gibt es viele. Weshalb sie auch, wenn man sich die Morningstar-Kategorie zum Beispiel anschaut, die prüfe ich dann immer, um zu schauen, wie es da mit der Aktivität ausschaut. Und da sieht man, dass sie in dem Wachstumssegment der Fondsbranche sitzen. Aber natürlich gibt es auch hier Risiken, auf die Anleger berücksichtigen oder Acht nehmen sollten. Zum Beispiel laut Morningstar ist nämlich die Performance von Themenfonds insgesamt nicht berauschend. Natürlich gibt es hier auch ganz klar wieder Ausnahmen. Man darf es nicht zu viel generalisieren. Aber neben der Performance-Frage belastet laut Morningstar auch vor allem die hohe Liquidationsquote die Bilanz der Themenfonds. Von rund 1.400, wenn man sich das überlegt, 1.400 Themenfonds, die Morningstar 2021 noch weltweit gezählt haben, wurden inzwischen mehr als 420, das heißt fast ein Fünftel, liquidiert. Das heißt, heute beliebt, morgen vergessen, könnte man fast sagen. Und dazu kommt natürlich auch, und ich glaube, das ist für uns als langfristiger aktive Anleger auch sehr wichtig, kommt natürlich auch die Frage des Timings, wie weit ist der Trend bereits fortgeschritten. Ich glaube, das sollte man sich als Zuhörer oder als Themenfondsanleger immer fragen, wann hört die Musik dann auch auf mit Spielen? Und natürlich auch die Frage, ob die Bewertungen in dem Bereich bereits heiß gelaufen sind. Oft sind nämlich genau diese Themenfonds so spezifisch, die Rede ist von sogenannten Nischentrends, dass eine Diversifizierung gar nicht erst möglich ist, was wiederum auch zu einer sehr hohen Volatilität führen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich als Anleger, wenn man dann diese Satellite Approach, Satellite Investments führt, sind das natürlich auch Risiken, die man sich immer im Hinterkopf behalten muss.
Ja, Stichwort Timing, Christoph, völlig richtig. Warum? Das wäre dann auch vielleicht meine nächste Frage. Warum sollte man sich dann auch nicht für einen thematischen Aktienfonds als Kunden entscheiden und halt eben erwarten, dass der Fondsmanager letztendlich die attraktivsten Trends erkennt? Wäre das nicht grundsätzlich die einfacher und die bessere Variante?
Ja, vor allem aus den eben genannten Gründen natürlich. Aber ich glaube, im Endeffekt müssen diese Themen zu dem Anleger oder dem Kundenprofil passen. Ich glaube, das ist das natürlich das Wichtigste. Aber man muss sich natürlich den Risiken, muss man sich bewusst sein. Ich glaube, bei der Capital Group, um vielleicht so ein bisschen das Pendant zu diesen Thementrends oder zu diesen Megatrendfonds zu geben, bei der Capital Group sind wir der Meinung, dass Trends kommen und auch wieder gehen. Innovative, disruptive Unternehmen jedoch, die bleiben. Sie sind oft eigentlich der eigentliche Auslöser und Katalysator der Trends und Anlagethemen. Das heißt, wir konzentrieren uns in erster Linie auf die Unternehmen. Und natürlich ist das Erkennen des Veränderungspotenzials ein wesentlicher Faktor für Investitionsentscheidungen. Aber bei der Capital Group konzentrieren wir uns in erster Linie auf die Unternehmen, die wir durch unsere Fundamentalanalyse, für die Capital Group kennen, identifizieren. So zum Beispiel in unserem globalen Aktienfonds, dem New Perspective, in dem wir seit fast 50 Jahren jetzt gezielt in Unternehmen investieren, die von den Veränderungen der globalen Handelsstrukturen profitieren, weil sie in Bereichen, sei es des Konsums, des digitalen Wandels oder auch in der Gesundheit, wie ich vorhin gesagt habe, meist aufgrund ihrer Größe, ihrer Präsenz und natürlich auch aufgrund ihrer Unternehmenserfahrung, diese Multinationals, diese Entwicklung in einer gewissen Weise mitgestalten, diese Innovation mit beeinflussen, somit auch diese Themen langfristig fördern. Man könnte fast von Influencern unter Unternehmen reden. Und das sind die Unternehmen, die oft eigentlich der Ursprung dieser langfristigen Anlagethemen sind. Und auf diese Weise gelingt es uns, verschiedene Themen zu bündeln, ohne die Diversifizierung außer Acht zu lassen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man sich die Nischenfonds anschaut, wo es natürlich viel schwieriger ist.
Ja, Stichwort vielleicht auch nochmal Themen bündeln. Wir hatten ja auch vor einigen Monaten ja auch schon einen Podcast zum Thema Cloud Computing, 5G hatten wir auch mal in der Vorgedankenfolge beleuchtet. Häufig, wenn man sich dann im Detail auch mal mit den Themen auseinandersetzt oder auch sich spezialisierte Themenfonds anschaut, dann sieht man ja auch in den Top-Holdings meistens die üblichen verdächtigen Fangaktien. Ergänzen sich somit häufig auch die Megatrends oder können die sich hin und wieder auch mal widersprechen?
Ja, eigentlich sind dem keine Grenzen gesetzt. Es kommt, glaube ich, auf den, vor allem auf den Anlageansatz an, auf den internen Investmentprozess, auf die Zielsetzung des Fonds und natürlich den Anlagehorizont. Ich glaube, das ist immer, wenn man von Megatrends oder Anlagethemen reden, ist natürlich auch das Anlagehorizont enormst wichtig. Wir verfolgen keinen Top-Down-Ansatz, das kann ich schon mal so sagen, für die vielleicht, die unser Haus noch nicht kennen, sondern Themen sind, wenn ich jetzt den New Perspective, diese globale Aktienstrategie nochmal nehme, wirklich rein nur ein Ergebnis unseres research-orientierten Investmentansatzes. Das heißt, Trends, Themen, das ist alles eine Frage der Interpretation natürlich. Uns ist es wichtig, die Trendsetter im Portfolio zu haben. In anderen Worten, wir sind ein klassischer Stockpicker. Und ein Stockpicker heißt, dass wir uns natürlich in erster Linie für die Unternehmen investieren, für die Gewinner in diesen großen Themenfeldern. Und ich glaube, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist vor allem uns ist es sehr wichtig, auf die Sektor- und Einzeltitelkonzentration aufzupassen und sicherzustellen, dass das Portfolio unserer Kunden unkorrelierte Alpha-Quellen bietet. Etwas, was ein Spezialfonds nicht wirklich bieten kann, weil natürlich die Sektor- und Themenbreite in diesen Nischenfonds oft fehlt. Und ich glaube, das ist wichtig, vor allem wenn man nachhaltig in langfristige Themen investieren möchte, dass man sich da auch sehr breit aufstellt. Und natürlich kommt auch dazu, dass sich mittlerweile viele multinationale Unternehmen nicht mehr nur in einem Bereich spezialisieren, sondern auf der Suche, du hast jetzt die FANGs angesprochen, nach immer neuen Wachstumschancen zu multisektoriellen Weltmeistern, könnte man fast sagen, entwickelt haben, vor allem in Sachen Technologie. Und ich glaube, da ist Amazon ein sehr gutes Beispiel. Amazon ist heute nicht mehr der Online-Buchhandel, der erstmal war, sondern man hat sich über neue Wachstumsquellen, Wachstumsfelder und Segmente hat man sich weiterentwickelt. Heute die größte Ertragsquelle ist nicht mehr das E-Commerce, sondern es ist Amazon Web Services, das Cloud-Business. Und so wird das Unternehmen sich weiterentwickeln. Und ich glaube, du hast jetzt die FANGs genommen. Da gibt es natürlich noch viele andere Unternehmen, die jetzt in diesem Begriff nicht vorkommen, die es auch gelernt haben, sich in anderen Bereichen zu spezialisieren. Und dementsprechend kann man oft mit einer Reihe Unternehmen sehr viele Themen abbilden in Form. Also da ist eigentlich keine Grenze gesetzt.
Wir sprechen gleich nochmal über die Fangaktien. Vielleicht vorher nochmal, weil du auch den Track Record vom New Perspective angesprochen hast. Hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Hinsichtlich dieser Megatrends, wie lange sollen denn solche Megatrends im Fonds adressiert werden? Also tauscht ihr hin und wieder dann auch mal die Trends aus und sagt, ah ja, da ist jetzt aktuell kein Bedarf mehr, sollte man jetzt mehr oder weniger aus dem Portfolio entfernen? Also werden diese Trends dann auch langfristig im Fonds adressiert?
Also ich tendiere jetzt zu sagen, das kommt natürlich auf den Megatrend an, wenn ich das jetzt top-down betrachte. Aber da wir bottom-up investieren und uns in erster Linie mit Unternehmen und ihren Geschäftsmodellen auseinandersetzen, sind neben der einzelnen Unternehmensbewertung für uns natürlich auch der Anlagehorizont sehr wichtig. Und der kann natürlich, der kann sich, das kann sich, das kann sehr unterschiedlich sein. Das kommt also auf das Unternehmen, auf die Investmentthese unseres Analysten an. Das kommt darauf an, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Das ist natürlich auch sehr schwer vorauszusagen. Da kommt es immer wieder zu Veränderungen im Unternehmen. Man geht neue Wege. Das macht diese Unternehmen ja auch so interessant. Von daher eine Zahl darauf zu setzen, das ist sehr schwer. Denn vor allem die aktuelle Bewertung, die ist natürlich sehr wichtig, aber die kann einem, wenn man vor allem wenn man sich diese wachstumsorientierten Unternehmen anschaut, dann kann einem die schon mal sehr hoch erscheinen. Und da ist es natürlich dann auch sehr wichtig, einen langfristigen Kontext draufzusetzen. Und ich glaube, das macht es viel einfacher, dann auch in diese Themen oder in diese Unternehmen, die die Themen dann auch vorantreiben, zu investieren. Ich glaube, das ist dann auch nochmal sehr wichtig im Bereich oder in Bezug auf wachstumsorientierte Unternehmen.
Ja, Stichwort wachstumsorientierte Unternehmen. Du hast die Bewertung gerade auch angesprochen, sei es Facebook, sei es oder jetzt mittlerweile Meta, Amazon, Apple etc. Aktuell sehen wir ja auch so eine Umschichtung von Growth zu Value. Ich würde mal sagen, eines der meist diskutiertesten Themen auch bei uns hier auf der Vorplattform. Sind diese Technologieunternehmen auch in Zukunft relevant? Gibt es denn auch vielleicht Value-Trends, die man im Fonds adressieren könnte? Ich habe da jetzt gerade kein Beispiel parat, aber ja, häufig sind ja die Unternehmen sogenannte Growth-Wachstumsunternehmen. Gibt es denn auch Value-Trends, die man möglicherweise adressieren könnte?
Also um auf den ersten Teil deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, dass viele dieser Unternehmen, die du auch gerade genannt hast, auch in Zukunft relevant sein werden. Natürlich wird es auch in einem Segment, was für sehr viel Wachstum steht, wird es Gewinner, größere Gewinner, aber auch Verlierer geben. Da muss man natürlich auch in dem Segment sehr selektiv sein. Deshalb auch ist dieses fundamentale Bottom-up-Research enorm wichtig. Deshalb ist es auch wichtig, diese strenge Bewertungsdisziplin zu haben. Ehrlich gesagt sind viele dieser Unternehmen, wenn ich Amazon, Apple, Microsoft, du hast Meta, Facebook erwähnt, sind diese Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Daran wird auch eine Markt- oder Stilrotation nichts ändern. Natürlich wird es auch, ich habe es gerade gesagt, Verlierer hier geben. Ich glaube, in dem Bereich geht es nur noch darum, die Marktanteile an sich zu reißen, größer zu werden. Das wird sehr wichtig sein. Man darf nicht schlafen, absolut. Aber es wird auch hier in diesem stark umkämpften Markt, wird es Verlierer oder wenig wichtigere Gewinner in Zukunft geben. Aber viele dieser Unternehmen, anders wie noch während der Dotcom-Bubble, und das vergessen viele Anleger immer wieder, haben heute wiederkehrende Ertragsquellen. Sie haben solide Bilanzen und sind in den letzten Jahren zu den modernen Versorgern der jüngeren und auch der älteren, ich glaube, das hat Covid-Lockdown sehr schön gezeigt, Generationen geworden. Das heißt, sie sind eigentlich nicht mehr wegzudenken. Jetzt hast du hast natürlich jetzt auch gerade Value-Trends. Trends wird es in beide Richtungen immer geben. Die Vergangenheit hat auch immer wieder gezeigt, dass es sich lohnt, in sogenannte Value-Unternehmen zu investieren. Sie haben Eigenschaften, die sehr wichtig sind, unter anderem Dividenden, die natürlich auch in sehr unsicheren Phasen immer wieder wichtig sein können. Vor allem nach der Pandemie gibt es jetzt wieder viele Unternehmen, die ihre Dividenden erhöhen, die ausgesetzt wurden, die jetzt wieder eingesetzt werden. Also das ist natürlich auch sehr wichtig in der Anlegerlandschaft. Aber es gibt auch, wenn wir von Value reden, sogenannte Turnaround-Stories. Und das spricht ja für dieses Deep-Value-Unternehmen, die sich neu digital aufstellen und verlustgenerierende Segmente schließen. Also ich glaube, da gibt es zum Beispiel auch wieder in diesem digitalen Kontext gibt es viele Unternehmen, die sich sehr schnell anpassen wieder können und die aus dieser Covid-Phase gelernt haben und heute sich eigentlich verstärkt aus dieser Phase erholen. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ESG hier also Environmental Social Governance, vor allem das E und das S, eine sehr wichtige Rolle spielen könnte, um viele dieser sogenannten Old Economy Segmente und Unternehmen nochmal neu zu beleben. Also ich glaube, da gibt es, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, sehr, sehr interessante Unternehmen, die man im Portfolio haben möchte.
Ja, du hast es gerade angesprochen, man darf nicht schlafen, man muss sich immer wieder anpassen. Ein Unternehmen, zum Beispiel Facebook, hat ja zumindest schon mal den Namen in Meta umgeändert, angepasst. Auch ein Trend, den ihr in euren Fonds covert und abdeckt. Was steckt denn eigentlich hinter dem Begriff Metaverse, hinter diesem Trend? Wie kann man dort letztendlich als Unternehmen Fuß fassen und was steckt letztlich hinter dieser Innovation?
Ja, die Wertschöpfungskette ist natürlich wahnsinnig komplex. Also was das Metaverse-Thema betrifft, und da wird sich natürlich auch in den nächsten, da sind wir ja eigentlich erst in den Kinderschuhen, und da wird sich wirklich noch sehr viel tun. Facebook, sprich Meta, hat ja im letzten Jahr 10 Milliarden US-Dollar, glaube ich, in diese Metaverse, in diese neue, in diese, in das Internet 2.0 gesteckt und fährt bereits, glaube ich, 3 Milliarden Gewinne, Erträge in einem Segment, was es eigentlich überhaupt noch nicht gibt. Also da wird noch sehr viel entstehen. Ich glaube, diese Unternehmen haben in der Vergangenheit gezeigt, wie innovativ sie sind. Und ich glaube, wenn man sich jetzt diese Wertschöpfungskette der Metaverse anschaut, da geht es natürlich von Infrastruktur, Lieferanten, Händler und Nutznießer bis hin zu den Endverbrauchern der Welt, weiterentwickelten Formen der virtuellen Realität. Und ich wiederhole mich, aber dem ist wirklich keine Grenzen gesetzt, vor allem in diesem Segment. Vor allem, was das Potenzial angeht. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel, um den Zuhörern hier nochmal so einen Kontext zu geben, alleine die Übernahme von Activision Blizzard, kennen vielleicht viele von Call of Duty oder World of Warcraft, für rund 75 Milliarden US-Dollar, glaube ich, stehen im Raum durch Microsoft. Das zeigt eigentlich, wie wichtig die Metaverse, die nächste Generation der Media oder des Gaming-Bereiches ist. Aber auch für die Geschäftsbereiche 5G, IoT, künstliche Intelligenz, Cloud Computing, hängt natürlich alles sehr eng zusammen mit dieser noch virtuelleren, mit noch mehr virtuellem Inhalt. Also eine höhere Nachfrage an Bandbreite für bessere Speicherlösungen in der Metaverse, die gibt es, wird es sicherlich in Zukunft geben. Und das merkt man natürlich, wenn man sich jetzt dieses Ökosystem der Metaverse anschaut. Also da wird es Unternehmen, sei es im Immobilien-, im REIT-Bereich geben mit Equinix. Ich glaube, das Unternehmen habe ich in der Vergangenheit bereits erwähnt. Crown Castle, American Towers, die sich natürlich jetzt aktuell auch auf 5G einstellen. Halbleiter hatten wir vorhin angesprochen, werden natürlich auch in dieser weiterentwickelten Form der virtuellen Realität sehr, sehr wichtig sein. Nvidia, Apple wird auch eine Rolle spielen hier. Natürlich Microsoft haben wir gerade erwähnt, aber auch traditionelle Unternehmen wie Adobe, die mit mehr kreativem Inhalt in dem 3D-Bereich in Zukunft punkten wollen, werden hier von sehr hoher Wichtigkeit werden. Und dann natürlich Netflix, wenn wir von Media reden, eine Alphabet, eine Tencent, Werbung wird digitaler. Die Werbebranche wird natürlich auch in der Metaverse versuchen, ihr Geld mit Werbung zu verdienen. Und man muss natürlich auch E-Commerce in der Metaverse haben. Amazon wird da auch präsent sein. Und natürlich für dieses Abenteuer muss man zahlen. Und digitale Zahlungslösungen werden da auch präsent sein. Also ich glaube, um den Kreis zu schließen, man wird sie alle, diese großen Tech-Giganten, wird man irgendwie in irgendeiner Form wieder in der Metaverse wiederfinden.
Ja, ich bin wirklich mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich habe sogar, glaube ich, letztens einen Artikel gelesen, dass beispielsweise auch ein Fußballverein, Manchester City, soweit ich weiß, auch den digitalen Stadionbesuch schon plant im Metaverse. Also da gibt es noch einige Punkte auch in Zukunft zu besprechen. Ja, Christoph, zum Schluss, du kennst das Spiel. Die Frage nach einer Literaturempfehlung. Was liest du denn derzeit und was kannst du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ja, in dem Kontext, in dem wir gerade den Podcast gestaltet haben, finde ich als Literatur sehr passend das Buch, was sich Snow Crash nennt, was eben genau dieses Thema der Metaverse wurde, ein Roman, der 1992 geschrieben wurde. Den fand ich sehr gut. Das gibt einem eine Idee bereits damals, in welche Richtung diese Metaverse, diese virtuelle Realität gehen könnte. Und dann natürlich, wenn ich mir noch eine zweite, noch einen Film erlauben kann, ich glaube, Ready Player One in dem Kontext von Steven Spielberg natürlich auch, glaube ich, perfekt, um sich anzuschauen, wie man vielleicht über die Metaverse in Zukunft denken könnte.
Perfekt. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch, Christoph. Wie immer eine Ehre. Den Zuhörern sei natürlich auch gedankt und ich würde Sie bitten, den Podcast ja zu bewerten und auch weiter zu empfehlen an Freunde, aber auch gerne an Kollegen. Und ich hoffe, Sie schalten bei der nächsten Folge Vorgedanken wieder ein und in Tradition führe ich es natürlich weiter und zitiere Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt, hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.